Hallo, heute geht's um Sport. Schön, dass du dabei bist. Sag mal, Daniela, wir beide machen gerne Sport, aber du hast das mal so richtig gemacht, also so richtig, richtig. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, ich habe, also seit ich 10 Jahre alt war, habe ich Schwimmen als Leistungssport gemacht und war im Prinzip jeden Tag im Wasser so, hatte an den Wochenenden Wettkämpfe und ja, mein ganzes Leben hat sich so mehr oder weniger im Schwimmbad abgespielt, nach der Schule direkt ins Wasser und an den Wochenenden, in den Ferien und sowas. Und ich kann mich noch so richtig daran erinnern, wie ich da am Beckenrand stehe und ja, kurz davor bin, ins Wasser zu springen und wieder mal Kacheln zu zählen. Also so hieß es bei uns immer.
Für die Nichtschwimmer Kacheln zählen heißt nicht Kacheln zählen, sondern heißt?
Heißt Bahnen zu ziehen, ganz, ganz viele im Training und immer mitzuzählen, wie viele Bahnen man denn hat. Also am liebsten mochte ich auch die halbe Stunden-Tests, wo wir dann eine halbe Stunde am Stück so viele Bahnen wie möglich schwimmen mussten. Also meistens habe ich so um die 2 Kilometer geschafft. Das sind so, ja, 80 Bahnen ungefähr, plus
das
minus.
Hast du nicht verzählt.
Ich habe immer mein Bestes gegeben, mich nicht zu verzählen. Aber es war schon manchmal auch schwierig. Also gerade auf den Wettkämpfen ist es auch immer ganz spannend, wenn man dann 800 Meter oder 1500 Meter schwimmt. Das sind so die längsten Strecken. Da gibt es dann extra jemanden, der einem ein Schild ins Wasser hält, wie viele Bahnen man schon hat.
Ins Wasser nach unten, dass man das dann sehen kann?
Ja, genau. Du siehst es dann, wenn du an die Wand kommst dann, und deine Wende machst, dann siehst du die Zahl. Und ja, ich hatte aber auch einen Trainer, der dann manchmal meinte, ja, nee, wir machen das jetzt aber ohne diese Schilder. Und ich habe mich tatsächlich auch einmal auf dem Wettkampf verzählt und musste dann nochmal 2 Bahnen weiter schwimmen.
Ach, du warst für dich gesprochen schon fertig. Du warst
ja,
schon
genau.
Da
ging dann das Adrenalin nochmal richtig hoch.
Und alle dachten, was macht die für einen komischen Zwischensport?
Ja.
Ja. Du hast bestimmt trotzdem gewonnen. Die Frage ist, du hast es eben auch schon gesagt, wenn man Sport so intensiver macht, dann ist Sport ja auch, das sagt man, ist unser Leben oder ist mein Leben. Das gibt einem Struktur. Du hast gesagt, jeden Tag und am Wochenende und dann die Wettkämpfe und das Training. Das Leben kriegt dadurch einen Rhythmus, ja, eine Struktur, oder?
Total. Also im Prinzip war mein Leben durchstrukturiert, eben durch Schule und Training. So. Also das war so mein Tagesablauf. Dazwischen dann immer so die Pause, wo man sich dann mit Freunden getroffen hat und alles. Aber im Prinzip hat sich mein Sozialleben im Schwimmbad abgespielt und dann ist man an den Wochenenden auf die Wettkämpfe gefahren. Man trainiert ja dann auch in einem Team, das heißt, auch da hat man viele Sozialkontakte und sowas. Und es war einfach mein Leben. Und wenn mich jemand gefragt hat, wer ich bin, oder wenn es darum ging, wer ich bin, ich war halt immer die Schwimmerin und habe mich da auch total mit identifiziert und das war total meins. Ja.
Das ist insofern total spannend, weil das eine Form von schon Anklänge an was Religiöses hat, oder? Zu sagen, das ist eine Lebensweise richtig, die den Tag strukturiert oder die Woche strukturiert, also so wie sagen von Beginn der Schöpfungsgeschichte an Zeit strukturiert wird. Das war der erste Tag und der zweite Tag und der dritte. Jetzt muss ich besonders viel trainieren. Und der vierte, es war auch sehr gut. Ja, also dass er auch diese Form von strukturierter Zeit hat. Und dass es damit auch eine Form von ja, identitätsbildend ist oder gebend. Nicht?
Mhm, total. Also ich weiß auch, dass Glaube das auch total geben kann. Und auch, wenn man jetzt so dran denkt, im Kloster zum Beispiel, gibt es ja auch diese Strukturen, dass es immer die Tageszeitengebete gibt und so, was einem ja total Halt gibt. Und genauso ist es ja beim Sport auch. Wenn man seine festen Trainingszeiten hat und so, dann weiß man genau, was auf einen zukommt. Man ja, kann immer wieder das üben, wo man auch wirklich Spaß dran hat und sowas. Und das hat schon auch ein bisschen was von Religion. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
Ich finde es spannend mit dieser Parallelisierung von Zeit. Nicht? Man könnte das nochmal sagen, wir haben jetzt die Trainingswoche angeguckt, man könnte sagen das ganze Jahr auch. Wir haben das Kirchenjahr, das so strukturiert ist. Jetzt hat es neu gerade angefangen, wo wir das Jahr aufnehmen im Dezember. Und so ähnlich ist ja ein Jahr auch aufgebaut für einen Sportler. Ja? Dass man sagt, man hat, ich weiß nicht, ob das bei euch auch im Sommer dann die Hauptwettkämpfe waren oder im Herbst oder so. Und im Winter legt man die Grundlage und diese ganzen Geschichten. Gell? Also man hat auch nochmal so einen Jahreszyklus bei dem Ganzen.
Total. Das finde ich auch richtig spannend, weil das ist auch so, du arbeitest so auf dieses Highlight hin. Also wenn dann die wichtigsten Meisterschaften anstehen, dann dreht sich alles nur noch darum im Prinzip. Ich weiß noch, ich hatte einen auch bei mir im Training, der dann tatsächlich seine Abifahrt abgesagt hat, weil er einfach so auf diesen Wettkampf hintrainiert hat und unbedingt das jetzt alles danach ausgerichtet hat. Und dann war irgendwann dieser Höhepunkt da. Und das ist ja schon ein bisschen wie bei den kirchlichen Festen. Man bereitet sich vor, man stimmt sich ein und dann ist der Höhepunkt da und es ist ja irgendwie so ein Highlight wo einfach alles passen muss.
Und davor gibt es immer eine Fasten- oder sollte man sagen, auch eine Passionszeit, ja? Sodass man dann daraufhin 7 Wochen lang arbeitet schon. Und bang, dann geht's los, ja?
Ja, und das finde ich wirklich auch spannend, weil vor einem wichtigen Wettkampf hast du eine kurze Phase, wo du weniger trainierst. Also wo du wirklich dich nochmal sammelst, nochmal besinnst, deinem Körper nochmal Zeit gibst. Und das ist ja auch wie in der Passionszeit. Du bereitest dich vor, du kommst nochmal zur Ruhe. Das ist echt spannend.
Das ist wirklich interessant. Ich habe das, weil du es fragtest, auf einem sehr viel geringeren Niveau erlebt. Ich habe jetzt ein paar Jahre lang, bevor ich zu viel Knieprobleme jetzt bekommen hatte, Halbmarathons gelaufen und da war das dann ähnlich, dass man auch im Winter so die Grundlage legt oder ich bin im Winter dann auch nochmal eingelaufen, Nikolauslauf in Tübingen, aber im Sommer war natürlich schneller, hast die besseren Zeiten gehabt und da auch so das mit diesem Grundlagentraining und dann vorher nicht trainieren und dann bang, läufst du so los wie so ein Windhund, der so rausgelassen wird aus seinem Käfig, ja, und dann musst du nur gucken, dass du am Anfang nicht überpaced, ja, nicht zu schnell läufst, weil du irgendwie so voll Adrenalin bist und denkst, jetzt ist es soweit, das ist im Grunde eine Form von Jubel oder von Befreiung, dass es jetzt dann auch losgeht, das hat tatsächlich was Kirchliches, eine Art von Ostern, gell, jetzt geht das Leben nochmal neu los, ja. Nach dieser Schinder Reihe im Training und so.
Warum tut man sich das eigentlich an? Nee, aber das finde ich auch spannend, was du sagst mit der Knieverletzung bei dir, weil das habe ich tatsächlich auch erlebt, dass irgendwann vielleicht auch der Moment kommt, wo es nicht mehr geht, wo es einem wegbricht. Bei mir war das so, dass ich dann ganz extreme Rückenprobleme bekommen habe und es heißt zwar immer, Schwimmen ist für den Rücken gut, aber wenn man dann Krafttraining und alles macht, kann es auch einfach zu viel werden. Wo ich wirklich auch solche Schmerzen hatte, dass ich in der Schule nicht mehr sitzen konnte und also was auch wirklich dann Auswirkungen auf mein ganzes Leben so mehr oder weniger hatte, wo ich dann auch gemerkt habe, da bricht gerade gefühlt mein ganzes Leben zusammen, weil das einfach so ein starker Inhalt war und ich gar nicht wusste, was ich jetzt mit meiner ganzen Zeit anfangen soll und wie jetzt mein Alltag strukturiert ist. Klar lief die Schule noch irgendwie, aber die lief halt immer dann so nebenher. aber was mache ich, wenn mir das alles wegbricht? Also wie bist du damit umgegangen, jetzt auch mit der Knieverletzung?
Also erstmal ist es wirklich spannend, dass das Leben insgesamt so durch den Sport so in eine Struktur und auch in die Identität hineingeschrieben werden kann. Ich finde am wunderbarsten, am konsequentesten machen das ja auch Fußballvereine. Die treiben das sozusagen bis ins Extrem. Ich finde das am großartigsten. Jetzt sind sie ja leider in der Rolle der SV Werder Bremen, mein Verein, letztes Jahr war so auf so einem Absteiger-Gleis Schalke 04. Aber die machen das ja in einem extremen Maße. Da ist Fußball ja tatsächlich Religion im Ruhrpott sowieso. Und was die machen, die haben das dann so weit getrieben, die haben einen eigenen Friedhof.
Oh, das ist krass.
Das finde ich komplett großartig. Man musste also Vereinsmitglied sein, um da raufzukommen. Aha. Und der Friedhof ist so gelegen, dass du von da aus in Anführungsstrichen sehen kannst aufs Vereinsgelände, ja. Also du verpasst dann auch
du bleibst später über den Tod hinaus verbunden.
Ja, und krass. Immer aktuell informiert, ja. Aber das ist mal konsequent, oder?
Ja, also, das ist so. Also die
Venture, ja.
Da hat die richtig. Identifikation voll und ganz durchgeschlagen.
Aber auch da tatsächlich die Frage, was würde jetzt passieren, wenn Schalke absteigt oder wenn die Knieverletzung kommt? Gut, für mich war das nicht ganz so lebensbestimmt da mehr, weil es tatsächlich ein Hobby war und nicht mehr. Mhm. Aber ich finde tatsächlich, ich war wirklich relativ schlecht gelaunt. Mhm. Ziemlich lange, nicht nur, weil ich ziemlich lange Entzündungen hatte im Körper, die sind dann so ein bisschen rumgewandert, also sicher ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Und irgendwie ist es dann schon auch blöd, wenn man immer Schmerzen hat. Das ging mir dann ja sicherlich ähnlich so. Aber was ich interessant fand, dass ich damit auch innerlich, wenn man so will, sogar auch spirituell oder geistlich nicht so gut verbunden war. Und zwar nicht nur nicht so gut verbunden mit mir selber, sondern irgendwie auch mit der Umgebung um mich rum. Also ich war irgendwie ortlos oder nicht so gut verortet. Ortlos ist zu viel, nicht so gut verortet. Und das war für mich eine spannende Beobachtung, wie sehr wir tatsächlich Leib-Seele-Einheit sind. Wie war es bei dir?
Ja, das finde ich auch total spannend, weil ich noch weiß, dass ich auch ganz verzweifelt mehr oder weniger nach einer Alternative gesucht habe und nach einer Form, bei der ich mich entspannen kann, bei der ich irgendwie zur Ruhe kommen kann. Ich habe das am Anfang ja so ein bisschen erklärt mit diesem Kachelzählen. Also das hat ja wirklich was Meditatives. Wenn du da regelmäßig im Training wirklich jede Bahn zählen musst und dich ja auch konzentrieren musst und da hin und her und hin und her und ja, irgendwie in so eine Art Trance fast kommst. Also klar bist du fokussiert und sowas und hast auch deine Zwischenzeiten im Blick und so, aber du bist halt voll fokussiert. Und wenn dir das wegbricht und du keine Alternative hast, wo du so zur Ruhe kommst und so, ist es schon auch schwierig. Also ich habe dann auch probiert so Sachen wie irgendwie Nordic Walking, so ganz entspannt mit Stöcken und sowas. Naja, Joggen ging halt nicht mit dem Rücken, aber das war dann so eine Alternative, die ging, wo ich gemerkt habe, okay, da kriege ich so ein bisschen den Kopf frei, aber man braucht da schon was, wo dann die Seele zur Ruhe kommen kann, weil der Körper sich betätigt. So.
Das ist interessant, dass das so seine eigene Form von meditativen Flow hat. Auf Englisch heißt das auch Focal Practice, also eine fokussierende Praxis, ja, die genau das leistet, was du eben gesagt hast. Mir geht es beim Langstreckenlaufen auch so, gar nicht so sehr bei den kurzen Läufen, also wenn ich Intervalltraining gemacht habe oder so, da war ich so am Schnaufen. Also ich bin ja auch schon alt und so, ich schnaufe bei Intervalltraining, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ah, so doch. Bei mir. Ja, das gab's auch.
Und wenn man diese Ausdauerläufe macht, ja, und sozusagen unter der anaeroben Schwelle ist und immer schön sozusagen läuft, dann gucke ich auch auf die Uhr, dass ich so in so einem 5 oder 10 Sekunden Radius pro Kilometer bleibe, also dass es so ungefähr gleichmäßig bleibt.
5 Sekunden pro Kilometer?
Nein, dass sozusagen die Schwankung pro Kilometer so, ungefähr bleibt, ja, okay. Also, dass du sozusagen so drin bleibst. Insofern, da habe ich schon auch jeweils auf die Uhr geguckt, aber nicht permanent. Und dann fängt es an, die Gedanken kommen so ins Fließen rein und ins, das hat für mich auch was total Meditatives gehabt, auch eine Form von gehen lassen von Dingen. Man sagt ja immer, beim Laufen läuft jemand vor was weg oder läuft jemand auf was hin, gell? Ich weiß nicht, ob das beim Schwimmen auch so ist, aber beim Laufen ist es so. Und es ist auch ein bisschen was gehen lassen, also auch von was weglaufen, nicht fluchtmäßig, aber von was abfallen lassen können und dann in eine eigene Form von Konzentration reinzukommen. Und mir geht es auch so, das brauche ich auch. Ich habe das jetzt durchs Radfahren, ich habe mir jetzt ja ein Rennrad gekauft und damit geht das auch wieder ganz gut. Aber das ist so, das ist für mich so ein Aspekt da dran.
Ja, ich würde es, glaube ich, loslassen nennen, weil für mich ist das auch so dieses Ding, du hast die Zeit, die Dinge zu verarbeiten und so lange auch zu durchdenken, bis es wirklich gut ist und dann auch wirklich weg kann. Und so im Alltag hat man das ja oft gar nicht. Dann ploppen die Gedanken auf und man kann mal kurz drüber nachdenken, aber man kommt nie zu diesem Punkt, wo man es wirklich gehen lassen kann, wo man wirklich loslassen kann. Und das, ja, das erlebe ich auch so. Also ich fahre ja jetzt auch wieder viel Fahrrad und habe da jetzt für mich so eine gute Alternative auch gefunden, auch zum Schwimmen, wo man einfach wirklich lang unterwegs ist, wo man gleichmäßig auch trainiert. Also auch beim Training früher, beim Schwimmen war das bei mir immer so, dass mir die Langstrecken und diese Trainings, wo man wirklich richtig viele Kilometer irgendwie einfach nur schrubben musste, das war für mich das Allerbeste. Die anderen haben es teilweise gehasst, weil das halt auch echt anstrengend ist. Aber ich habe das geliebt, einfach in meinem Tunnel zu sein und meine Bahnen zu schwimmen und ja, den Kopf frei zu kriegen. Und was ich an der Stelle auch total spannend finde, weil du das auch gesagt hast, so dieses zur Ruhe kommen und irgendwie auch was Meditatives, Körper und Seele irgendwie zusammenbringen, das finden ja viele mittlerweile auch beim Yoga. Wie denkst du dazu? Weil das ist jetzt schon auch teilweise umstritten, würde ich mal sagen.
Ja, das ist in der Tat so, gell? Das ist, es gibt einen riesen Yoga-Boom und wenn ich auf dem Weg zur Kirche bin am Sonntagmorgen oder eher noch, wenn ich von der Kirche wieder zurückkomme, manchmal sind die ein bisschen später, im Sommer sitzen die dann alle auf der Bärenwiese bei uns hier in Ludwigsburg und yogiieren. Und ich denke, Mensch, Freunde, wir haben sozusagen gerade was Ähnliches bei uns gemacht. Aber die Frage ist tatsächlich, ob das nur eine Konkurrenz ist oder nicht. Aus meiner Sicht gibt es da zwei Perspektiven drauf. Das eine ist zu sagen, du machst Yoga im Sinne von, du verbindest dich mit der hinduistischen Weltsicht und dieser Form von Zugang zum Universum als Ganzen. Dann würde ich tatsächlich sagen, das ist eine Form von Konkurrenz zu uns, also zum Christentum. Ich fühle mich zugleich erinnert beim Yoga von einer anderen Perspektive daran, dass wir eine alte christliche Tradition haben, der Ja, heute würde man das vielleicht Körperarbeit nennen oder der Leibübung in diesem Sinne. Wir haben das schon bei den Wüstenvätern, also ganz in den ersten Jahrhunderten, die das praktiziert haben, immer wieder und die gesagt haben, wir nehmen Psalmen und Psalmworte und meditieren die ganzheitlich. Ja? Der Herr ist mein Hirte, was heißt es, jemandem zu folgen als Hirte? Wie heißt es, mich zu öffnen, wenn jemand tatsächlich sich um mich kümmert? Was für eine Geste fällt mir da ein? Und die Benediktiner machen das ganz stark bis in die Gegenwart, der Orden der Benediktiner. Insofern hat man diese Tradition bis in die Gegenwart. Christus als mein Fels, wie kann ich sitzen oder auch liegen in dem Bewusstsein, dass Gott ein Fels für mich ist. Wie kann ich mich da selber auch ablegen drauf? Das wäre so eine Linie. Wie siehst du das?
Ja, ich finde es auch ein total spannendes Thema, weil ich tatsächlich auch dann mal Yoga gemacht habe und auch gemerkt habe, das tut mir wirklich gut. Das ist was, wo ich auch zur Ruhe kommen kann. Gerade auch mit einem Körper, der gerade eben Probleme hat mit Rückenschmerzen und ähnlichem. Da so eine andere Form von Sport auch zu haben. Und ich habe es auch tatsächlich eher als Sport gesehen, habe aber auch gemerkt, wie sehr mein Geist oder meine Seele da irgendwie zur Ruhe kommt und ich für mich da Ruhe finde. Und war dann aber auch damit konfrontiert, dürfen Christen überhaupt Yoga machen? Und ich habe für mich dann entschieden, Christen dürfen Yoga machen, wenn es eine christliche Herzenshaltung ist. Also wenn ich Yoga mache, dann könnte ich das genauso gut Gymnastik oder christliches Herzensgebet oder wie auch immer, also irgendwie anders nennen und das wäre genau das Gleiche, weil ich jetzt da von meinen Gedanken oder von meiner Herzenshaltung her nicht irgendwie andere Götter anbete oder sowas und diese Bewegung jetzt auch nicht zur Ehre eines anderen Gottes mache, sondern um mich zu fokussieren, um meinen Körper zur Ruhe zu kriegen und irgendwie da was zu tun. Und mittlerweile ist es auch so, dass wenn ich so was in die Richtung mache, dann ist es auch eher so eine Mischung aus paar Yoga-Übungen, paar Pilates-Übungen, paar eigen ausgedachte, also wie du das so beschrieben hast, so dieses, okay, ich meditiere über irgendeinen Psalm oder irgendein Wort oder sowas und denke mir selber Sachen dazu aus. Deswegen würde ich sagen, Christen dürfen Yoga machen, je nachdem, wie sie das halt für sich auch auslegen und wie sie das für sich auch sehen dann.
Was, glaube ich, auch wiederum gut neutestamentlich ist, Paulus hat sich ja gestritten mit den Kameraden um ihn rum, um die Frage, ob Christen auch alles Fleisch essen dürfen, alles
Ja.
Gänseopferfleisch zum Beispiel. Im ersten Korintherbrief hören wir da Sachen zu und über andere Fragen. Und er hat gesagt, im letzten Jahr, wie du sagst, ist uns alles als Gutes gegeben, wenn wir es als Gutes auch benutzen. In
Ja.
dieser Hinsicht darüber eben nicht anderen Göttern dienen, sondern das dazu nutzen, dass wir uns mit Leib und Seele dabei gottlobend in diese Tätigkeit reinbegeben, ne?
Ja.
Um das mal vielleicht so zu sagen. Ja. Und gleichzeitig ist es interessant, finde ich, dass wir doch nach Alternativdrogen gesucht haben, nachdem wir intensiver oder du nochmal deutlich intensiver Sport gemacht hast, haben. Man hätte ja auch sagen können, am Glauben hast du genug. Man hätte ja auch sagen können, gut, das bricht weg, macht ja aber nichts. Solange dir der Herrgott nahe ist, reicht das doch oder so. Also man könnte das ja so ganz pathetisch sagen, Freunde, was macht ihr da so rum mit
Ja,
euren
du
Leibesübungen?
hast
Ja,
doch das Wort.
du hast doch das Wort. So. Stimmt das, trägt der Glaube auch in so einer Krise oder ist das nicht so? Wie ist denn das eigentlich?
Ich glaube, er trägt und ich glaube, er muss aber auch verinnerlicht sein. Und ich glaube, dass ich persönlich jetzt auch in der Zeit an dem Punkt war, wo ich es für mich noch verinnerlichen musste und mir da verschiedene Formen geholfen haben. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich ganz oft, wenn ich dann mit meinen Nordic Walking Stöcken ganz stylisch unterwegs war, nichts gegen Nordic Walking, ich finde es wirklich auch gut, dass ich da auch ganz oft bei
Du hast
gebetet
Angst, dass
habe.
wir dann den Führer verlieren, gell? Aber wir sind ja auch
Ja.
Führer unter 50. Insofern kannst du ruhig auch gegen Nordic Walking sein.
Nein, ich, also jetzt wirklich, ich finde Nordic Walking ist schon auch gut und hat auch was Meditatives, wenn es dann immer so klappt mit den Stöcken und so. Nein, das ist ein anderes Thema, aber da hatte ich schon auch oft so meine Spaziergänge, wo ich dann mit Gott diskutiert habe und solche Sachen. Also, wo ich manchmal dachte, okay, denken jetzt die Leute um mich herum irgendwie, ich bin blöd oder so. Aber wo ich so wirklich sowohl innerlich als auch manchmal vor mich her so geredet habe und durch diese Bewegung, durch diesen Sport, sage ich jetzt mal, auch irgendwie in meinem Glauben nochmal gefestigt wurde und das für mich so sortiert habe irgendwie. Und auch vieles von...
Auch der Glaube kommt in Bewegung bei der Bewegung, ja?
Aha. Genau, ja. Total. Also ja, Körper und Seele werden so eins irgendwie und das gehört irgendwo auch zusammen. Deswegen, ich glaube, das kann sich sehr, sehr gut ergänzen.
Die Frage ist dann in die andere Richtung. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was die religiösen Dimensionen von Sport sind oder auch die meditativen, die für mich nach wie vor bis heute auch total wichtig sind. Für mich hat es auch was von sozusagen Glaubensspaziergang oder Gebetsspaziergang, wenn man diese Worte benutzen will, wenn ich Rennrad fahre. Also nicht immer, wie gesagt, manchmal mache ich auch Intervall, dann schnaufe ich wieder so doll, dass der liebe Gott mir dann relativ egal ist, damit ich einfach nur auf diesen blöden Berg da hochkomme und zwar so schnell wie möglich, damit es im Bein nicht mehr so wehtut. Aber das gibt es ja auch.
Es muss ja auch nicht immer alles heilig sein.
Wenn ich mal wieder schön auf der Ebene bin und nicht zu viel Gegenwind habe, dann ist das, hat das auch für mich diese Dimension. Aber wenn man das Ganze nochmal umdreht, andersrum fragt und sagt, hat Glauben tatsächlich selber auch was Sportliches? Also nicht hat Sport was Meditatives, sondern hat Glaube auch was Sportliches. Wie meinst du denn das? Wie ist denn das? Ist das beim Glauben auch so?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen was ich eben so meinte, dieses, man muss es trainieren. Man muss seine Wege finden, dass man es optimal anwenden kann. Also ich kann auf einem Wettkampf nur eine gute Zeit schwimmen, wenn ich es auch wirklich vorher 1000 Mal trainiert habe und wenn ich das Startsignal 1000 Mal verinnerlicht habe, wann ich jetzt wirklich losspringen kann von meinem Startblock und wie ich in das Wasser eintauche und so. Also das muss halt alles verinnerlicht sein und dafür braucht es eine gewisse Übung.
Und da sind wir auf einem ganz spannenden Pfad, weil wir natürlich zum einen sagen, als gute Protestantin, die wir beide sind, haben wir irgendwie von Martin Luther gelernt, naja, dein Üben sowie all dein Tun bringt dich Gott eigentlich nicht näher. Es macht dich zumindest vor Gott nicht gemäßer oder angenehmer, genehmer vor Gott, ja. Auf der anderen Seite haben wir von Beginn der Kirche an bis in die Gegenwart die Tradition zu sagen, Glaube muss man auch einüben, das muss man auch trainieren. Mhm. Wir haben beides und wir, glaube ich, müssen im Endeffekt auch auf beides draufschauen. Fangen wir mal an nochmal mit diesem Trainieren, mit dem Üben. Ich wollte noch erzählen, ich finde das großartig. Wir waren mit der Familie vor ein paar Monate in Schottland, in Aberdeen. Und da habe ich an der Uni so ein bisschen vor mich hingeforscht. Und die haben gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, für die Sport so wichtig ist. Das ist eine Art von, alles sind so kleine FC Schalke-Anhänger. Also irgendwie sportlich sein oder sich zu identifizieren, das läuft immer über Sport. Ja? Mhm. Und deswegen haben die in Aberdeen gesagt, oder gerade der eine Professor oder der Freund von mir, der Brian, der hat gesagt, ja, wir drehen das Ganze mal um. Wir trainieren jetzt für den Glauben genauso, wie die Leute das sonst für einen Sport machen. Nämlich regelmäßig, verlässlich und in der Gruppe. Mhm. Und deswegen haben die sich 3-mal in der Woche und vor allen Dingen am Mittwoch, aber sonst auch noch, vor den Lehrveranstaltungen morgens getroffen in der Kirche. Die war direkt nebenan. Das ist so ein College-System, wo du Kirche direkt neben den Veranstaltungsräumen hast. Und haben vor der Vorlesung und den Veranstaltungen sich getroffen, haben Psalmen gebetet, also liturgisch ziemlich festgelegt, ganz kurze Auslegung von der Schriftstelle und dann haben die sich alle freundlich voneinander verbeugt und sind weitergezogen. Also ob du ritualisierst am Anfang erstmal morgens erstmal Kacheln zählst. Ja. Ja? Das Kacheln zählen des Glaubens. So, ja. Das haben die gemacht, das hat mich sehr beeindruckt. Braucht sowas? Ist das eine gute Sache?
Ich glaube, das ist schon gut, wenn man eben so diese Regelmäßigkeit auch drin hat und gerade wenn man es morgens schon hinter sich gebracht hat so ein bisschen. Das erinnert mich an mein Samstagstraining. Wir hatten immer Samstagvormittagtraining, normalerweise ja immer nachmittags durch die Schule und so. Und samstags war es immer so, okay, wir haben jetzt nochmal von, nicht ganz so früh, von 11 bis um 1 Training. Aber danach hat man den Nachmittag dann auch frei für sich und dann war man auch irgendwie wach. Also dann war es so, dann hatte man das ganze Wochenende noch gefühlt vor sich und es hat einfach gepasst und es war aber so eine gewisse Regelmäßigkeit und du hast dich halt mit deinem Team getroffen, also so stelle ich mir das da auch vor. Du kommst mit Leuten zusammen, kannst das gemeinschaftlich auch einfach erleben und hast schon mal so einen guten Start in den Tag, wo du das einfach einüben kannst.
Das ist eine spannende Sache, wenn du da nochmal drauf zu sprechen kommst. Wenn Glaube sowas Sportähnliches auch hat, die Katholiken würden das vielleicht Heiligung nennen, ja, dass man versucht irgendwie so auf so einen Heiligungsweg sich zu begeben oder Vertiefung von Glaube oder Glaube im Leben ernst nehmen oder wie auch immer man das nennen will, gibt es verschiedene Begriffe für. Wenn das so ist, dann ist die Frage, ob Glaube eher ein Mannschaftssport ist oder eine Individualsportart. Also zum einen glaube ja ich unvertretbar, das, was für mich wichtig ist, und bringe genau das vor Gott. Auf der anderen Seite, so ganz alleine kriege ich das zumindest nicht hin.
Ja, also ich glaube, das braucht immer ein Team, egal ob es jetzt ein Mannschaftssport ist oder ein Einzelsport. Also das habe ich auch beim Schwimmen gemerkt, du brauchst deine Leute um dich herum und es gibt auch viele beim Schwimmen, die wirklich schon morgens vor der Schule um 6 Uhr dann da ins kalte Wasser gesprungen sind und da trainiert haben. Der Kelch ist an mir vorübergegangen. Ganz so intensiv habe ich es dann doch nicht gemacht, aber auch da habe ich von denen, die das gemacht haben, habe ich auch gehört, also da alleine morgens im Schwimmbad zu stehen, nur mit deinem Trainer, das hältst du nicht lang durch. Also dann musst du schon sehr, sehr, sehr fokussiert sein und dann macht es auch im Prinzip keinen Spaß und es soll ja auch irgendwo Spaß machen. Und wenn du aber dein Team da hast und alle fröhlich sind und alle irgendwie das gemeinschaftlich machen, dann ist das was ganz anderes. Also ich glaube, es braucht einfach so eine gewisse Gemeinschaft. Und ich denke, im Glauben ist es genauso. Du brauchst Menschen, die das mit dir tragen, die dich da gemeinschaftlich auch durchführen, kannst aber trotzdem natürlich dein Glauben auch individuell ausführen. Also nicht wie bei einer Mannschaftssportart, die halt einfach alleine nicht funktioniert. Also Handball oder so kann ich jetzt nicht ganz alleine spielen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen witzlos. Da kann ich zwar trainieren, aber jetzt nicht das richtige Spiel so spielen. Und ich glaube, beim Glauben ist schon so, dass ich meinen Glauben auch gut für mich alleine leben kann, aber in der Gemeinschaft wird es halt doch einfach nochmal besser.
Das Spannende ist, jetzt denkt natürlich der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, da haben wir es wieder, ja? Lass mal eine angehende Diakone und einen Pfarrer lange genug über irgendwas reden und sie kommen bei der Kirche raus, ja, und bei
Ja,
kirchlichen Vollzügen,
stimmt.
ja. Weil das Spannende ist eigentlich zu sagen, ich glaube mittlerweile überhaupt nicht, dass es da die klassischen Formen für braucht, die wir anbieten. Ich mag die, mir geben die auch was, vielen anderen Leuten geben die auch was, aber ich habe den Eindruck, wir sind in einer Zeit, wo wir in einer neuen Weise ausprobieren und testen, in welcher Form können wir denn Mannschaftssport sein. Also zum Beispiel folge ich auf Insta Tese und finde das gut, die geben Impulse. Und
Was ist
meiner
Tese?
Tese ist so ein Ort in Frankreich, wo einer hat das gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, weil er gesagt hat, jetzt erst haben die Leute sich alle gegenseitig umgebracht in Europa, jetzt soll die Jugend zusammen feiern und beten und lernen miteinander Gemeinschaft zu haben. Und da fahren bis heute Tausende hin, wenn nicht gerade Corona ist, jede Woche und verbinden sich da. Und das kann man sich im Internet angucken. Und die geben so Meditationsimpulse auch. Und da ist man in einer gewissen Weise auch miteinander verbunden, oder? Also ich glaube, dass wir ganz stark neue Formen von Mannschaftssportler des Glaubens finden müssen, suchen müssen, entwickeln müssen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es darum geht, jetzt irgendwie da ganz fromm in der Kirche zu sitzen und nur vor sich hin zu beten oder so, sondern dass auch in dem gemeinsamen Essen oder so, wie wir es jetzt hier auch schon hatten, oder eine Hochzeit feiern oder jemandem was schenken und was Gutes tun, das sind ja alles so Sachen, wo man Glauben einfach leben kann. Also wo es gar nicht darum geht, da jetzt irgendwelche Bibelverse auswendig zu können oder sowas. Also so sieht mein Glaube nicht aus, dass der daran gemessen wird, sondern einfach, dass ich ja mit Menschen interagiere, dass ich da irgendwie so eine Grundhaltung halt habe und das dann auch in mein Leben bringe und mich das in meinem Leben auch irgendwo trägt.
Und im Grunde genommen wäre das spannend, das von euch auch zu hören, wo ihr den Eindruck habt, was sind Formen des Mannschaftssports Glauben, der für heute attraktiv ist? Wie könnte das aussehen? Wie sieht das aus? Aber ich möchte, bevor wir enden, nochmal zu der Ausgangsfrage zurückkommen, die wir hatten bei der Frage, ob Glaube Sport ist. Weil in einer anderen Weise ist das eben überhaupt nicht, gell? Ich glaube, wir können uns Gott gegenüber versuchen, stärker zu öffnen, mit Gottes Hilfe durch Training. Es gibt diesen schönen Spruch, den ich sehr mag: Wenn Gott immer bei mir ist, warum bin ich selbst so selten da? Und ich glaube, dass wir da was dran ändern können, ein bisschen. Wir können ein bisschen öfters bei uns sein und damit auch sehen, dass Gott eigentlich immer da ist. Und zugleich ist Gott trotzdem immer da. Also wir sind, dass Gott da ist und uns trägt und uns überrascht und belebt, hängt dann wiederum auch gar nicht am Training, oder?
Ja, ich glaube, wenn ich das auch wieder so aufs Schwimmen übertrage, da ist es im Prinzip so, du kannst nicht untergehen, du kannst nur besser werden. Also Der Glaube, der trägt dich und du kannst es auch trainieren und dann wirst du auch besser und dann fällt es dir vielleicht auch leichter. Also ich meine jetzt so ohne Training weiß ich nicht, ob ich noch locker 8 Kilometer schwimmen würde. Vor 5, 6 Jahren war das gar kein Problem. aber beim Glauben ist glaube ich auch so. Also du kannst das trainieren, das tut dir selber dann auch gut, das tut auch im Zusammenspiel mit anderen dann vielleicht gut. Aber wenn du es nicht tust, dann gehst du trotzdem nicht unter.
Und insofern stellt sich die Frage, welche Rolle spielen Sport und Glaube bei euch in eurem Leben? Wir sind da sehr daran interessiert. Und welche Form von, wie gesagt, Mannschaftssport sein wollen wir gemeinsam entwickeln? Wollt ihr weiterentwickeln, mit uns oder ohne uns, um zu schauen, wie das denn so ist, dass man Kacheln zählt, was vielleicht manchmal auch frustrierend ist, insgesamt einen aber vertieft darin, dass man weiß, ja, ich bin da, weil Gott immer auch da ist.
Ja, und auf unserem Markt 8 Instagram-Account findet ihr wieder einen Beitrag zu unserem heutigen Thema, wo ihr einfach schreiben könnt, ja, welche Rolle Sport und Glaube in eurem Leben spielt, wie es mit dem Mannschaftssport aussieht. Abonniert einfach den Account und hinterlasst eure Kommentare. Wir sind sehr gespannt auf eure Gedanken.
Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da.
Ihr wollt keinen Podcast mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify.
Und auf der Internetseite www.markt8.org findet ihr weitere spannende Angebote von uns.
Ihr seid selbst kreativ und wollt ein Projekt mit uns starten? Egal ob digital oder analog, wir freuen uns auf eure Ideen. Meldet euch einfach unter kontakt@markt8.org.